Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Die neue Saison hat angefangen und wir sind alle heiß auf jede Menge Handball. Das bedeutet, wir sind wieder unterwegs mit unserer regulären Folge am Montag hier bei Kreisab. Episode 420 steht an und ich hatte es ja in der Vergangenheit schon angekündigt, auch in der Saisonvorschau auf die Bundesliga. Kreisab wird ein wenig umgestellt und weil ja noch nicht so viel sportliche Aktualität zu besprechen ist, habe ich mir überlegt, wir schauen auch nochmal ein wenig voraus. Und zwar auf die Champions League. Das dauert zwar noch ein paar Tage, bis sie beginnt, zumindest bei den Männern. Bei den Frauen steht es unmittelbar bevor. Aber ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, darüber zu diskutieren. Was können die beiden deutschen Vertreter erreichen? Wird es wieder einen Champion geben, der aus der Bundesliga kommt? Oder wird es wieder einen Champion geben, der ja zu den Titelkandidaten gehört, die üblichen Verdächtigen, oder vielleicht diesmal eine Mannschaft, die noch nie den Titel in der Königsklasse gewonnen hat. Wir schauen hinterher auch ein wenig auf die Champions League bei den Frauen und wen anders könnte ich dafür einladen als den Kollegen Björn Parzen. Hallo Björn.
Hallo Sascha, schönen guten Tag.
Gestern haben wir kurz miteinander telefoniert und ich kann ja offen zugeben, wir nehmen am Freitag auf, damit das am Montag auch alles pünktlich online ist. Und du warst in der wunderschönen Eifel unterwegs, ja?
Ja, genau. Ich wohne ja an der Mosel und hatte einen Termin in der Eifel und danach einen Termin an der Mosel. Und die Überlandrouten in der Eifel sind meistens viel schneller als die Autobahn. Aber dort, die Eifel ist bekannt für schöne Aussichten und noch größere Funklöcher und deswegen hatten wir da ein paar kleinere Probleme, uns zu finden, aber das hat dann ja alles super funktioniert.
Das hat so gut funktioniert, dass wir für heute den Termin ausmachen konnten. Das hat gerade noch so gereicht. Wir schauen natürlich ausführlich in beide Gruppen, sprechen über alle Mannschaften und ich habe schon wieder so richtig Lust auf die neue Saison. Ich bin ja ein großer Verfechter des internationalen Handballs. Wie ist das eigentlich bei dir? Interessierst du dich mehr für den internationalen Handball oder für die Bundesliga?
Das Spannende bei mir ist ja, die Anfänge meiner Handballberichterstattung waren Frauenhandball-Bundesliga, dann Frauenhandball-Nationalmannschaft, Europapokal und danach durch meine Tätigkeit für die ERF war ich also viele Jahre lang eigentlich internationaler ausgerichtet und hatte die Bundesliga so mit einem Auge verfolgt. Mittlerweile ist es, naja, pari pari, hätte ich jetzt gesagt, aber ich habe immer noch den Fokus, also ich betreue bei der ERF ja immer auch noch eine Gruppe aus der Champions League und eine oder zwei in der European League. Das heißt, ich habe den Fokus immer gerne international und wundere mich dann manchmal auch nicht, wenn andere Kollegen sagen, ja, die haben irgendeinen verpflichtet von Eurofarm Palace, der noch nie gehört. Aber ich weiß dann eben auch, dass er letzte Saison 80 Tore in der Champions League gemacht hat und weil ich mich damit einfach ein bisschen befasst habe. Also ich finde es auch immer sehr spannend, wie die internationalen Entwicklungen sind. Gerade bei den Männern ist es ja dann auch so, du hast dann, ich sag mal, normalerweise immer so eine größere Gruppe an Clubs, die dann eigentlich immer recht fix in der Champions League sind. In Deutschland wechselt das manchmal, in Dänemark wechselt das, in Frankreich. Und deswegen ist eigentlich immer spannend zu sehen, wo geht die Reise in der neuen Saison hin. Und ich gebe dir in einer Sache recht, ich freue mich total auf die neue Saison. Wir hatten, wenn man jetzt sieht, wie lange das auch schon wieder her ist, ein gigantisches Final Four Turnier in Köln in diesem Jahr mit einem lockeren Füchse-Sieg über Nantes, dann mit einem überraschend klaren Spiel um Platz 3 Sieg von Nantes gegen Barcelona und dann natürlich die Highlights Barcelona-Magdeburg das Halbfinale und dann mal wieder, zum dritten Mal um genau zu sein, ein rein deutsches Finale in der Champions League. Und es war ein wirklich tolles Turnier, das muss man auf jeden Fall sagen. Und wenn es jetzt wieder losgeht am 10. September, weiß man, es stehen noch so ungefähr, ich glaube 148 Spiele sind das immer. Und dann wissen wir, wer die Champions League 26 gewonnen hat.
Lass uns mal noch ein bisschen persönlich bleiben, wenn du jetzt mal zurückblickst auf deine Zeit als internationaler Handballberichterstatter. Was ist so dein absolutes Highlight? Und gehen wir mal weg von den Final Fours, weil du bist ja auch in den Hallen in Europa unterwegs gewesen. Was sticht da so heraus?
Also ich sage immer noch, die schönste Handballreise meines Lebens war im Januar 2004. Und zwar der Club, den ich immer schon betreut habe, weil er bei uns aus der Region kommt, die Trierer Miezen, DJK, MJC Trier, hatten sich als deutscher Meister für die Champions League qualifiziert. Damals musste der deutsche Meister noch durch zwei Quali-Runden. Es ging erst nach Madeira und dann ging es nach Slowenien und dann war die Gruppenphase. Und wirklich ein Highlight meiner Berichterstattung auch von der Reise her war dann der Trip zu Lada Toljatti in Russland über den Flughafen Samara. Wir kamen bei minus 36 Grad mitten in der Nacht an. Wir waren in Einzimmer-Apartments, in einem Sporthotel untergebracht, wo die Russen freundlicherweise auf 40 Grad hochgeheizt hatten. Aber du konntest eben das Fenster nicht aufmachen. Wir sind morgens als kleine Sightseeing-Trip sind wir mit dem Mannschaftsbus über die Wolga gefahren, die zugefroren war, und haben dann das Lada-Werk umrundet. Das dauerte gefühlt einen halben Tag. Wir haben ein tolles Spiel erlebt. Wir hatten auch noch einen tollen gemeinsamen Abend mit einem Mannschaft von Lada Toljatti. Und das war wirklich von den Handballreisen. Wann kommt man mal nach Toljatti? Aber nur, wenn man über Handball reist, weil ich kaufe mir meinen Lada normal nicht ab Werk.
Du hast einen Lada? Das wage ich aber zu bezweifeln.
Ich habe keinen Lada. Und war aber, wie gesagt, wir haben das Lada-Werk umrundet und das zog sich ziemlich lange. Und wir haben gedacht, wir wären um die ganze Stadt gefahren. Nein, das war nur das Lada-Werk. Und das war wirklich eine spannende Reise. Und ja, das sind die Sachen. Final Four-Turniere ist das eine, aber dann auch mal wirklich in Ecken zu kommen, wo man sonst sehr, wann sollte man sonst mal nach Skopje fahren? Ich war mehrfach da. In Skopje ist eine ganz tolle Stadt. Handballverrückte Leute in Mazedonien. Sowas, das sind dann eben die Reisen, wo du sagst, und dann, ja, viele Orte, aber wie gesagt, Top 1 ist die Reise nach Toljatti vor über 20 Jahren.
Hast du jetzt gerade gesagt, die hatten minus 36 Grad und dann haben die auf 40 hochgeheizt, das soll die Hölle gewesen sein.
Das war die Hölle. Aber was bei den minus 36 Grad auch noch anzumerken ist, der Bus, der uns vom Flugzeug zum Terminal fuhr, dem fehlten leider ungefähr die Hälfte aller Scheiben. Und die hatten als Halterung, um sich dort festzuhalten, das war Eisen. Das heißt, bei minus 36 Grad und offenen Scheiben konnte man sich auf diesem Eisen natürlich auch nicht so gut festhalten ohne Handschuhe. Und der Boden im Bus war eisig, also da war richtiges Eis. Und die Wolga war zugefroren und es war tatsächlich minus 36 Grad. Und die Russen haben gedacht, wenn da so Mitteleuropäer kommen, die brauchen es dann kuschelig warm. Und also der Unterschied zwischen außen und innen waren 76 Grad.
Kaum zu fassen. Aber das ist etwas, das man sein Leben lang nicht vergisst, muss man ja auch sagen.
Absolut, absolut. Das sind eben auch die Touren. Natürlich erinnert man sich an große Finals. Ich sag mal damals Westbrem gegen Kielce in Köln, auch andere Spiele. Aber so Reisen sind eigentlich das, wo man, als ich das erste Mal in Mazedonien war und Kollegen fragten mich, sind da noch Panzer? Und habe ich gesagt, in Mazedonien war nie Krieg und solche Sachen. Oder wenn man dann, ich war bei drei Turnieren in Belgrad, wo ich vorher nie gedacht habe, dass es eine so schöne Stadt sein kann. Ja, also man lernt auch Orte kennen, wo man dann sonst eher nicht hinkäme.
Das macht eben der Handball möglich und ein paar dieser Orte befinden sich ja auch in Gruppe A. Und mit dabei sind Kolstad aus Norwegen, die Füchse, Vestbrem, Sporting, Nantes, Kielce, Dynamo Bukarest und Aalborg. Wir beginnen mal in Norwegen. Und ist das eigentlich ein Projekt, das nicht mehr oder weniger schon gescheitert ist?
Ja, also das mit dem Anspruch, mit dem sie mal gestartet sind in Kolstad beziehungsweise in Trondheim, hat das nicht mehr viel zu tun. Sie haben Sander Sagosen geholt, sie haben quasi 80% der norwegischen Nationalmannschaft geholt und haben gesagt, wir wollen irgendwann mal die Champions League gewinnen oder auf jeden Fall mal nach Köln fahren. Dann mussten sie quasi vor dem Start schon eingestehen, dass der Etat nicht reichte und die Spieler mussten auf Gehälter verzichten. Einige sind gegangen. Sagosen geht dann letztes Jahr mitten in der Saison wieder zurück nach Aalborg. Jetzt ist Bergerud gegangen. Also wenn man sich die Mannschaft anguckt, die hat von dem Anspruch, den sie mal hatte, nämlich nach Köln zu kommen, recht wenig zu tun. Sie haben sich in den zwei Jahren, wo sie Champions League gespielt hat, noch nie auch nur für die Playoffs qualifiziert. Sie sind immer nach der Gruppenphase ausgeschieden. Und du hast die Namen der Gruppen genannt. Also dieses Schicksal sehe ich dann auch in dieser Saison für Kolstad, weil da ist nicht mehr, um beim Norwegischen zu bleiben, da ist nicht mehr viel Lachsfleisch um die Gräten drumherum. Da ist zwar immer noch Christian Berger als Trainer, ein paar Talente, aber ich glaube, mit den hohen Ansprüchen, auch mit der großen Supermarktkette Rema 1000, die das Ganze finanzieren wollte. Und wenn man dann sieht, dass Vipers Kristianstad, der Frauen-Champions-League-Sieger in Norwegen, dann letzte Saison auch insolvent gegangen ist, irgendwie die finanzielle Situation für den Handball in Norwegen scheint nicht die beste zu sein. Und dadurch hat sich eben auch die sportliche Situation geändert. Und deswegen für mich Kandidaten Nummer 1 in dieser Gruppe, um sich nicht für die Playoffs zu qualifizieren.
Das ist eine relativ deutliche Ansage. Lass uns mal gerade schauen auf einen Spieler, der da meiner Meinung nach besonders interessant ist. Das ist Simon Lüse. Das ist ein Rückraumspieler auf der halblinken Position, 25 Jahre alt, wurfgewaltig und hat auch einen sehr netten, sympathischen Eindruck gemacht, als ich ihn während der Weltmeisterschaft Anfang des Jahres kennengelernt habe. Das ist so der einzige, mehr oder weniger, finde ich zumindest, der da noch heraussticht. Und man kennt natürlich Andreas Palika, der von PSG zu Kolstad gegangen ist.
Ja, das ist natürlich der Punkt. Also dieser Wechsel im Tor ist natürlich gut. Also Thorbjørn Bergerud geht, Palika kommt. Und das ist wirklich, also der ist einer, wo ich sage, der kann den noch 1, 2, 3 Punkte retten. Aber wie du gesagt hast, wenn man sich den restlichen Kader anguckt, sie haben noch einen guten Abwehrspezialisten mit Wettle Eck Aga. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und sie haben natürlich noch einen wie Magnus Güllerud, den kennt man auch noch. Aber ansonsten ist eben dann ziemlich erschwund. Und Simon Lüse, der hat letztes Jahr da auch wirklich eine sehr gute Leistung gebracht. Auf wen man natürlich noch schauen kann, ist Arno Oskarsson, ein Isländer, der war da auch nicht so schlecht. Aber ansonsten muss ich gestehen, da sind andere Raketen in dieser Gruppe, die von der Breite und der Spitze des Kaders doch schon was anderes sind.
Simon Jepson kennen wir auch noch aus der Bundesliga und Arne Oskarsson hat ja auch mal kurz bei den Rhein-Neckar-Löwen und in Gummersbach gespielt, hat nicht so gut funktioniert. Ich fand ihn damals bei Valur Reykjavik sehr vielversprechend und habe gedacht, der kann so richtig durchstarten. Das hat nicht funktioniert. Wir gehen weiter zu den Füchsen Berlin, über die wir natürlich auch in der Saisonvorschau schon ein bisschen gesprochen haben. Vergangene Saison ins Finale gekommen und da haben sie wirklich auch fantastischen Handball gespielt. Sie haben Turbo-Handball gespielt. Sie haben wirklich begeistert mit einer Mannschaft, die ja auch aus vielen deutschen Spielern besteht, die aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Und vor der Saison war sich nicht jeder sicher. Sind sie in der Lage, auch auf diesem absoluten europäischen Spitzenniveau mitzuhalten? Und man hat gesehen, ja, sie sind das. Es hat ein klein bisschen gefehlt an diesem Finalwochenende in Köln. Sind sie deiner Meinung nach wieder ein Kandidat für das Final Four?
Auf jeden Fall. Also man hat es in der letzten Saison gesehen, sie hatten einen Tiefpunkt, als sie ziemlich deutlich bei Dynamo Bukarest verloren hatten. Und ich glaube, Mihailo Masenic hat mir das mal so gesagt, danach hat es auch ein bisschen in der Mannschaft gerappelt und sie haben gesagt, nee, also so brauchen wir da nicht aufzutreten. Und danach haben sie Sachen geschafft, sie haben gegen West Brem gewonnen letzte Saison, gegen PSG, haben dann in den K.O.-Spielen komplett ohne Niederlage Kielce und dann mit einem überragenden Heimspiel Aalborg und dann auch in Aalborg sehr stark gespielt, haben gegen Nantes mit 10 Toren gewonnen. Also ich glaube, so tragisch das ist, das hat ja jeder gesagt nach diesem Halbfinale gegen Nantes, als Matthias Gitzel diese frühe rote Karte kriegt, da ist der Gitzel richtig fit für das Finale und so. Magdeburg war super auf sie eingestellt und Magdeburg war speziell auf die Situation eingestellt, dass Matthias Gitzel wahrscheinlich jetzt vor Kraft strotzen würde. Man muss sehen, die Magdeburger hatten genau die richtige Taktik, um die Füchse zu schlagen. Vielleicht hätten sie gegen jeden anderen Gegner, der sie nicht so gut kannte, eine bessere Chance gehabt. Aber das ist jetzt alles Vergangenheit. Aber ich glaube, die Füchse sind auf jeden Fall ein Kandidat nochmal, um dann auch nach Köln zu kommen. Gespannt übrigens, wir picken uns ja immer einen raus, du pickst ja einen raus in dem Fall. Ich bin gespannt, wie sie Aito Arinho einbinden. Also er ist, wenn man sich die Statistiken anguckt, der erfolgreichste Champions-League-Teilnehmer, der aktuell in der Champions League auch spielt. Der hat 5 Titel gewonnen, genauso wie Gonzalo Pérez de Vargas. Der ist aber in der European League. Also in der ganzen Champions League ist niemand mit 5 Titeln. Und es wird spannend sein, weil er ist ein ganz anderer Spieler als Tim Freihöfer, wie sie das dann regeln werden. Ja, also daher, sie werden ihn ja nicht verpflichtet haben, nur um zu sagen, wir haben einen 5-fachen Champions League-Sieger, sondern der will ja auch Einsatzzeiten haben. Und deswegen bin ich da gerade international gespannt, wie sich Freihöfer und Arinho da abwechseln.
Ja, das denke ich auch. Da könnten wir auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen, denn ich denke, Aito Arinho, der kommt ja nicht, um immer auf der Bank zu sitzen, auch wenn Tim Freihöfer sich fantastisch entwickelt hat. Da müssen wir auch nicht drüber reden. Also das ist ein Spieler, der mir sehr viel Freude bereitet und ich denke, er wird das auch noch tun im Hinblick auf die Nationalmannschaft. Jetzt kommen wir zu dem Verein, der seit Jahren unbedingt diesen Titel gewinnen will. Und jedes Jahr, Björn, sprechen wir darüber, dass sie einen sehr, sehr guten Kader haben, dass sie auch teilweise auf der Trainerbank Dinge verändert haben. Sie haben wirklich viel versucht und natürlich ist die Rede von West Brem. Und das ist ein Verein, den ich sehr sympathisch finde, fantastische Fans, da ist immer gute Stimmung. Aber am Ende ist dann die Situation jedes Mal die gleiche, sie sind maßlos enttäuscht. Der Kader ist nach wie vor ganz fantastisch. Oder hast du da irgendwelche Zweifel, dass das sportlich ein Problem sein könnte, ins Final Four zu kommen? Wie ist deine Sicht auf die Dinge in diesem Spitzenteam in Ungarn?
Also wir haben letztes Jahr gesagt, sie hatten letztes Jahr höchstwahrscheinlich den besten Kader, den West Ham je hatte, und nehmen dann den erfolgreichsten Champions-League-Trainer der letzten Jahre mit Xavi Pascal dazu aus Bukarest. Und das war, das muss ich auch ehrlich sagen, für mich eigentlich ganz klar die Sache in der Konstellation Xavi Pascal plus dieser Kader Köln auf jeden Fall. Ob sie ins Finale kommen, weißt du eben nicht, gegen wen sie dann spielen. Ob sie das Finale, wenn sie reinkommen, gewinnen, das ist eigentlich eine Tradition, wenn das Finale ist, gewinnen sie es nicht. Und deswegen ist es ja auch so, die waren 4-mal im Champions-League-Finale, haben es nie gewonnen. Sie waren jetzt auch schon 3 Jahre in Folge nicht mehr in Köln. Und ich sage mal, der Druck auf die sportliche Leitung wächst dann natürlich. Und wenn du gesagt hast, was ist mit dem Kader? Wenn man es rein objektiv sieht, im Angriff haben sie sich verschlechtert, und zwar durch einen einzigen Wechsel, nämlich der beste Kreisläufer der Welt, Ludovic Fabregas, ist wieder zurück nach Barcelona, der Franzose. Der ist natürlich gut in der Abwehr, ist aber ein überragender Spieler im Angriff. Man muss sich einfach nur, um zu sehen, was Ludovic Fabregas kann, das Viertelfinal-Rückspiel gegen Magdeburg anschauen. In West Brem, von den ersten 10 Toren von West Brem waren 4 Tore von Fabregas und 4 7-Meter, die Fabregas rausgeholt hat. Also, und der ist eben der Mann auch für diese Big-Point-Spiele. Heißt, im Angriff haben sie sich dadurch verschlechtert. Aber sie haben den ehemaligen Mittelblock von Barcelona sich jetzt käuflich erworben. Mit Thiagos Petrus, der kam direkt aus Barcelona, und Ali Sain, der kam von Dynamo Bukarest. Das heißt, wenn man sich den Mittelblock von Barcelona anguckt, das ist absolute Weltklasse. Also nicht nur absolute, sondern absolute. Und die haben ja auch noch andere, die in der Abwehr bisher eben gut gestanden haben. Und deswegen muss man mal sehen, also mit der Abwehr, die sie ja sowieso schon stark hatten, und dann eben diesen Mittelblock, der eingespielt ist, die haben mehrere Jahre in Barcelona zusammengespielt. Und da musst du einfach sehen, Abwehr ist überragend und der Kader ist natürlich auch überragend geblieben. Sie haben Yannis Lenne verpflichtet und sie haben noch weitere eigentlich bekannte Spieler. Ich nehme mal die beiden aus der Bundesliga mit Mikael Appelgren und Ivan Martinovic. Da gibt's ja diesen Ringtausch mit den Rhein-Neckar-Löwen. Für Appelgren kam eben Mike Jensen nach Mannheim und für Martinovic Lukas Sandel. Aber grundsätzlich, was West Brem da für einen Kader hat, das ist überragend. Nedim Remeli unter anderem, dann im Tor eben überragende Spieler, und ich verstehe es eigentlich selber nicht. Und wenn man die letzte Saison schaut, es war nach 119 Minuten 58 Sekunden eine geniale Aktion von Gisli Christiansson, durch die Magdeburg dann überhaupt nach Köln kam im Viertelfinale gegen West Brem und durch West Brem dann ausschied. Das heißt, das war wieder mal ein bitterer Saisonausgang für West Brem. Und wenn du jetzt gleich wieder fragst, ich sage immer wieder, ja, sie kommen nach Köln. Wobei natürlich der Abgang von Fabregas, der wird sie schwächen. Aber die Abwehr wird besser.
Ich glaube, so kurios das vielleicht klingen mag, dass das vielleicht eine Art Übergangssaison ist, bis dann 2026 Emil Nielsen und Lukas Jørgensen kommen. Weil die werden die Qualität dieser Mannschaft nochmal auf ein ganz anderes Level heben. Aber ist eine Übergangssaison in West Brem überhaupt möglich?
Das kannst du dir nicht leisten. Das wäre genau, wenn du sagen würdest, wir haben eine Übergangssaison in Kiel, wir haben eine Übergangssaison in Barcelona. Nein, die werden an Titeln gemessen. Und gerade in West Brem, wie gesagt, 3 Jahre in Folge nicht in Köln. Und das mit einem Kader, der eigentlich besser ist als der von Barcelona, sage ich jetzt mal. Speziell in dieser Saison. Und nein, also wenn sie jetzt wieder nicht nach Köln kommen, dann wird der Stuhl von Xavi Pascal dort erheblich wackeln. Wobei er hat natürlich dann einen gewissen Kultstatus. Und ihm haben sie jetzt auch schon eine Saison zugestanden, wo sie eben nicht nach Köln gegangen ist, wobei sie natürlich eine überragende Gruppenphase teilweise gespielt haben. Aber eben auch, ich glaube, wo sie dann geschockt waren, war dieses -10 in Lissabon in der Gruppenphase. Und da hatten sie mal nicht ein bisschen dran zu kauen, haben quasi die Playoffs übersprungen und sind dann eben, das kann dir auch passieren, im Viertelfinale der Champions League am späteren Sieger gescheitert. Und du kannst nicht sagen, der geht auf jeden Fall nach Köln. Das kannst du auch nicht sagen für Magdeburg oder für Füchse. Du weißt nie, gegen wen du in welcher Konstellation im Viertelfinale spielst.
Als wir vor einem Jahr über Aalborg gesprochen haben, da haben wir über einen neuen Trainer gesprochen, über Mike Machulla. Und wir waren beide davon überzeugt, dass das eine gute Sache werden kann. Und ein paar Wochen später war das Ganze schon Geschichte. Jetzt ist Simon Dahl der Trainer, der damals auch übernommen hat. Und sie haben nach wie vor natürlich eine sehr, sehr interessante Mannschaft. Und sie sind gar nicht so alt, wie man das denken möchte. Nur weil da jemand spielt wie Niklas Landin im Tor oder ein Christian Björnsen oder Simon Halt. Sie haben auch sehr, sehr gute jüngere Spieler. Zum Beispiel Juri Knorr, der neu mit dabei ist. Oder Thomas Arnoldsen oder ein Mats Höxter. Sie haben aber auch schon Sander Sargosen aus Kolstad geholt. Also das ist ein interessanter Mix Und vielleicht tut denen das gut, dass sie nicht mehr diese absoluten Superstars haben wie ein Mikkel Hansen. Was denkst du?
Auf jeden Fall. Also der Kader von Aalborg ist wirklich ein Who is Who des skandinavischen Handballs plus Juri Knorr. Juri Knorr, muss man ja sagen, ist der Einzige, der nicht aus Island, Schweden, Norwegen oder Dänemark kommt in diesem gesamten Kader, weil jetzt Alex Flach ja auch nach Kielce gegangen ist, der Slowene. So, man hat da eben an Spielern, auch die man aus der Bundesliga kennt, Lukas Nilsson, Sander Sagosen natürlich, Juri Knorr und dann genau die, die du genannt hast, diese jungen Spieler, wobei Mats Höxter war jetzt lange verletzt und dann kam er wieder und war wieder verletzt. Ja, man muss dann einfach mal sehen, dass diese Mannschaft eigentlich von der Breite die zweite Reihe des dänischen Nationalteams auf jeden Fall mal hat, inklusive Spieler wie zum Beispiel Thomas Arnoldsen, der auch schon in der ersten Reihe natürlich dabei ist, und Mats Höxter. Aber die Mannschaft ist wirklich jung. Die Mannschaft hat unglaubliches Talent. Und die Mannschaft, denke ich mal, die lebt jetzt von der Spielfreude. Man muss jetzt auch sehen, die Vernetzung zur dänischen Nationalmannschaft ist damit gegeben, dass als Co-Trainer Hendrik Kronberg da ist. Das ist der Co-Trainer von Nikolaj Jakobsen, der dort auch dann mit den jungen dänischen Spielern, die sie im Kader haben, einiges machen wird. Spannend wird werden, Sander Sagosen ist zum Saisonstart jetzt verletzt, wie man zum Beispiel dieses, nennen wir es mal Superduo, aus Sagosen und Knorr zusammenfügt, ob der eine Halb, der andere Mitte spielt, weil du hast ja auch noch andere Halb- und Mittelspieler, die dort eben auch sind. Das heißt, die haben schon sehr viele, sehr gute Rückraumspieler und da kommt es eben drauf an, die dänische Liga ist mittlerweile auch stärker geworden, das heißt, es wird jeder irgendwo seine Spielzeit bekommen und ja, wenn man ehrlich ist, Aalborg hatte letzte Saison Startprobleme in der Champions League, was dann auch Mike Machulla seinen Job kostete, denke ich mal. Aber dann, sie machten dann im allerletzten Spiel gegen Nantes den direkten Einzug ins Viertelfinale klar und spielten dann gegen die Füchse. Und ja, waren dann eigentlich, dieses Spiel muss man immer vor Augen führen, sie haben ganz klar geführt in der Startphase und dann hat Matthias Gitzel im Endeffekt diese Partie entschieden im Alleingang. Und dann im Rückspiel war dann auch alles klar. Also Aalborg war, wenn man alles zusammennimmt, weit weg von den Füchsen. Aber in der Anfangsphase des ersten Spiels waren sie ganz nah dran und das war in Berlin. Also sie haben einen wirklich starken Kader. Und ich glaube, wenn man die Ambitionen des Clubs dann auch sieht, heißt es, wir wollen auch zum dritten Mal nach Köln. Also, und das ist nachher wirklich das Spannende. Es kommen ja immer nur vier nach Köln. Das ist ja leider so. Wenn wir uns nachher auf vier festlegen würden, ich weiß nicht, ob Aalborg da dabei ist, die Ambitionen und den Kader hätten sie.
Ich glaube es nicht, um das mal vorweg zu sagen, aber ich bin mir nicht so sicher bei der nächsten Mannschaft, die schon häufig in Köln mit dabei gewesen ist, die auch hohe Ansprüche hat, die aber nicht mal mehr die Nummer 1 im eigenen Land ist und wir sprechen über Kielce. Und wir wissen ja mittlerweile, dass die beiden Duschebajew-Brüder den Verein nach dieser Spielzeit verlassen werden. Das ist ein riesiger Einschnitt. Also Alex Duschebajew weg und Daniel Duschebajew weg. Und der Trainer Talant Duschebajew, da weiß man es noch nicht so offiziell. Und jahrelang war dieser Verein geprägt auch von spanischen Spielern. Das hat sich jetzt zuletzt ein wenig in Richtung Frankreich verschoben. Sie sind französischer geworden sozusagen. Sie haben natürlich auch nicht mehr die alten Stars der goldenen polnischen Generation. Und sie hatten auch zuletzt Probleme im Tor. Jetzt ist Adam Morawski gekommen aus der Bundesliga von der MT Melsung. Dort die Nummer 2 gewesen. Ich weiß nicht, ob er dieses Problem so dauerhaft beheben kann. Im Sommer 26 soll Dejan Milosavljev von den Füchsen dorthin wechseln. Trotzdem haben sie natürlich einen sehr, sehr guten Kader. Aber wie gut ist er aus deiner Sicht?
Das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Man muss einfach diesen psychologischen Faktor sehen. Also ich habe irgendwo gelesen, Talant Duschebajew würde bleiben und seine Söhne gehen nur deswegen, weil es in Polen immer wieder die Kritik gab, sie wären nicht gut genug und sie würden sich nicht für den Verein einsetzen und so weiter. Und da hat Talant irgendwann mal in einem Interview mit dem polnischen Fernsehen ziemlich auf den Tisch gehauen, als er dann eben auch bekannt gab, dass beide gehen. So, Kielce sagt selber, wir haben schon einen adäquaten Ersatz für Alex Duschebajew gefunden mit Klarica aus Zagreb. Also der ist für mich meilenweit entfernt. Der ist nicht schlecht, aber jetzt kein Duschebajew. Also man muss sehen, wie läuft diese Saison. Im Hinterkopf habend, es ist der Abschied von Dani und Alex. Vielleicht werden die beiden besonders motiviert sein, um es einfach zu zeigen und sagen, wir wollen in unserer letzten Saison das nochmal machen. Diesen Faktor habe ich im Hinterkopf. Was man eben hat, ist ein richtiger Shooter, der in seiner letzten Station nicht so zur Geltung kam, wie man es eigentlich gedacht hatte, mit Alex Flach. Der war in Celje vorher, bevor er nach Aalborg gegangen ist, war er nach der Gruppenphase zweimal Torschützenkönig in der Champions League und ist eine richtige Rakete, hat ein überragendes Olympiaturnier in Paris gespielt mit der slowenischen Mannschaft. Und da bin ich gespannt, wie er sich dort entwickelt in Kielce. Die beiden Dushebaevs gehen nach dieser Saison weg, auch Jorge Makeda geht weg und dann ist man fast schon ohne Spanier, wenn man von Talan Dushebaev absieht. Man muss eben sehen, sie hatten auch einige Verletzungsprobleme. Simon Sitschko war mal verletzt, Arkadiusz Mojito war verletzt, Karalek hatte zwischendurch auch mal eine Verletzung gehabt. Man muss es sehen. Das Torwartproblem mit dem Weggang von Andy Wolf war absolut erkennbar. Ich sage mal, Adam Moraski ist eine solide Größe, der an der Schlussphase in Melsungen, als Nebojša Simić verletzt war, wirklich sehr gut gehalten hat. Er war ein sehr gutes Backup da auch für solche Dinge. Aber Adam Moravski ist auch kein Andy Wolf, aber Andy Wolf ist eben auch nur ein Andy Wolf. Und deswegen bin ich da wirklich gespannt, wie Kielce sich entwickelt. Im letzten Jahr punktgleich mit Kolstad, nur deswegen weitergekommen in die Playoffs, weil sie den direkten Vergleich gewonnen hatten. Da holten sie 11 Punkte aus 14 Spielen, das war auch nicht überragend, gewannen aber gegen Magdeburg unter anderem. Ja, also ich sehe sie dann eher auf den Plätzen 5 bis 7 im Notfall in dieser Gruppe.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Alex Dushebaev übrigens wird im Dezember 33 Jahre alt. Also der ist ja schon ewig mit dabei und man hätte jetzt vielleicht denken können, er ist schon Mitte 30 und ja, spielt vielleicht eine seiner letzten Saisons, aber ich glaube, dass der auch noch einer europäischen Spitzenmannschaft jede Menge geben kann, mit seinem Stil Handball zu spielen, den ich persönlich ganz hervorragend finde. Wir kommen zum nächsten Team, das ich schon gesehen habe. In der Vorbereitung nämlich, ich war ja in Straßburg bei einem Vorbereitungsturnier, wo jeweils 4 Mannschaften aus dem Männer- und Frauenhandball mit dabei waren und eine davon war HBC Nantes. Und die haben natürlich sensationelle Fans. Und sie haben auch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Aber sie haben keine Superstars. Das finde ich dann doch immer erstaunlich. Trotzdem sind sie in der Lage, sehr, sehr attraktiven, guten Handball zu spielen. Woher kommt das deiner Meinung nach?
Also, wenn man sich das anschaut, die waren definitiv nicht auf meinem Zettel für Köln in der vergangenen Saison. Ich hätte gesagt, das ist so ein Mittelklasse-Team, das in die Playoffs einzieht und je nachdem, gegen wen es dann geht, auch noch ins Viertelfinale, aber dann ist auch Schicht im Schacht. Aber sie haben es geschafft. Sie hatten, das muss man natürlich auch sagen, letztes Jahr in den Playoffs dann auch das Glück des Tüchtigen im Rückspiel gegen Orlen Wisla Plotzk, dass sie das gewonnen haben. Haben dann aber im Viertelfinale 2-mal gegen Sporting Lissabon gewonnen. Dank einer taktisch wirklich hervorragenden Leistung haben sie die Costa-Brüder rausgenommen und das Tempo auch niedrig gehalten. Aber wie gesagt, eigentlich kein Kandidat, wo man sagen würde, die fahren auf jeden Fall nach Köln. Eher ein Kandidat, wie gesagt, Mittelklasse. Aber dann haben sie eben eine sehr gute, ausgeglichene Mannschaft. Ich sag mal so einer wie Julien Boss, wie Thibaut Prier. Die Torhüter haben ganz gut harmoniert mit Ivan Pesic, der in der entscheidenden Saisonphase wirklich sehr stark war. Ja, sie haben dann Leute da drin, auch wie der Schweizer Noam Leopold. Die hat man irgendwie mal gehört. Aber das ist nicht das, wo du sagst, das ist ein überragender Spieler. Aber der Kader ist jetzt auch wieder zusammengeblieben. Und sie haben vielleicht einen überragenden Spieler, das ist der letztes Jahr aus Kielce zurückkam, mit Nicolas Tonnard. Der ist auch so der Leader in dieser Mannschaft. Aber wie du sagst, kein Superstar. Da ist wirklich die Mannschaft ist der Star. Und sie waren erfolgreich damit. Ich bin begeistert gewesen, wie sie dann auch zum Beispiel im Spiel um Platz 3 gegen Barcelona in Köln da wirklich eine ganz tolle Partie hingelegt haben. Ich glaube auch, eine der ersten Male in der Vereinsgeschichte, dass sie überhaupt gegen Barcelona gewonnen haben. Ja, und ich lasse mich gerne nochmal überraschen. Sie sind wieder nicht bei mir auf der Liste für Köln. Aber wenn Cojon da weiter so gute Arbeit leistet, vielleicht schaffen sie es. Mein Favorit sind sie nicht. Aber es würde mich freuen, wenn sie mit dieser, ich sag mal, sie spielen jetzt einen attraktiven Handball. Aber das ist jetzt auch nicht so, wir kommen ja gleich noch zu Sporting Lissabon, diesen Wow-Handball. Und ja, lassen wir uns überraschen von Nantes.
Was mir da gefällt, ist halt diese Ausgeglichenheit des Kaders. Ich glaube, da ist kein richtiger Leistungsabfall, wenn sie mal die zweite Garde bringen. Und sie sind sehr, sehr eingespielt. Du hast ja gerade gesagt, die Mannschaft ist mehr oder weniger im Kern zusammengeblieben. Aber jetzt in Straßburg, da wurden sie von Montpellier schon relativ an die Wand gespielt. Da waren sie mehr oder weniger chancenlos. Das muss man so klar sagen. Und wenn du Sporting schon angesprochen hast, dann lass uns doch über die Portugiesen sprechen, die natürlich leben von ihrem Top-Duo, den Costa-Brüdern. Aber ein Spieler hat es mir jetzt in den letzten Monaten sehr angetan. Das ist Salvador Salvador, weil er ein cooler, lockerer, lustiger Typ ist, der aber auch, ja, der einen sehr fokussierten Eindruck macht, wenn es dann auch ums Handballspielen geht. Und was kann diese Mannschaft noch erreichen? Wo kann die besser werden? Wo muss sie vielleicht auch noch besser werden? Im Tor sind sie nicht so überragend besetzt. Das ist, glaube ich, eine große Schwachstelle.
Also, erstens, Sporting hat alle Leistungsträger, also die beiden Costa-Brüder und Salvador Salvador, bis mindestens 2028, teilweise 2029 sogar gebunden Und damit, naja, nennen wir es mal, wenn die Spieler vertragstreu bleiben. Ihr Vater, der Costa-Vater, Ricardo Costa, der Trainer, hat bis 2030 verlängert. Das heißt also, er wird auch dafür sorgen, dass seine Söhne möglichst lange dann in dem Club bleiben. Was muss ich verbessern können? Und das ist genau der Punkt. Ihnen fehlte in einem Viertelfinale gegen Nantes die internationale Erfahrung auf Vereinsebene, weil die anderen, die haben ja Nationalmannschaft, spielen ja fast alle in dem Verein. Aber ihnen fehlte diese Erfahrung und dieser Situation. Jetzt gucken alle auf uns und gerade mit dem Halbfinaleinzug der Portugiesen bei der WM war es dann auch so, dass wirklich, ja guck mal, und jetzt tatsächlich erstmals bei einer Halbfinale einer WM und jetzt kommt die erste Mannschaft nach Köln. Und ich glaube, mit dieser Drucksituation war die junge Mannschaft nicht parat gekommen. Jetzt sind sie alle ein Jahr älter. Die Costa-Brüder sind natürlich bekannt. Es wissen viele Mannschaften, wie sie sie auch abschirmen können. Aber ich gebe dir recht, in der Kombination mit dem Spielmacher Salvador und auch zwei Neuzugängen, wo ich mich sehr gewundert habe, dass sie da gelandet sind, nämlich Carlos Alvarez und Victor Romero. Das waren zwei von den Spaniern, die letztes Jahr U20 Europameister und davor U19 Weltmeister wurden und in diesem Jahr eben mit Spanien bei der U21 WM teilgenommen haben. Die hatte ich dann eher in Barcelona gesehen, aber die sind beide zu Sporting gegangen. Das heißt, die haben eine ehedem junge Mannschaft, den zwei größten spanischen Talenten, der eine ist Kreisläufer, der andere ist im Rückraum tätig, aufgebaut. Und diese Talente, da hat Martin Heuberger mal gesagt, die können in jedem Bundesliga-Club können die beide auch mitspielen. Und sie sind eben nicht in die Bundesliga oder nach Spanien gegangen, sondern zu Sporting Lissabon, eben mit dieser jungen, komplett Tempo-Handball spielenden Mannschaft was zu reißen. Du hast die Torwartposition angesprochen, da ist André Christensen, gebe ich dir recht. Also im Torwart, da können sie wirklich eine Ausbaufähig. Aber ich glaube, bei deren Spielweise, die gewinnen lieber 40-39 als 23-20. Da ist der Torwart vielleicht gar nicht so wichtig, obwohl er natürlich auch mal ein paar Bälle halten könnte. André Christensen hat ein paar gute Spiele, aber ist eben, wenn man sich die anderen Teilnehmer dieser Gruppe anschaut, ein anderes Level.
Ist Dynamo Bukarest in dieser Gruppe auch ein anderes Level und leider im negativen Sinne?
Ich weiß es selber nicht. Also der Kader ist jetzt nicht so schlecht. Sie haben zwar einige Spieler verloren, wo ich sag mal, einer, der wird in der Bundesliga richtig durchschlagen, hoffe ich mal, Haukurs Rastason, der Isländer, der da gespielt hat. Ja, sie haben Stanislav Kasparek verloren, der ist zu Al-Ahli nach Ägypten. Und sie haben eben auch einen neuen Trainer. Dafür haben sie einen gewonnen mit Miguel Martins aus Aalborg, der gar nicht so schlecht ist. Die Frage ist eben, und Samir Belhassen natürlich als Torwart, der aus Stuttgart dann kam. Die Frage ist, ob es reicht. Sie haben ein fantastisch frenetisches Publikum in Bukarest. Das heißt, zu Hause sind die schon eine Macht. Das Entscheidende bei denen ist eben, wie stellt sich das in den Auswärtsspielen dar? Sie haben eben auch letzte Saison in den Playoffs gegen Magdeburg gespielt, waren da sowas von chancenlos. Und deswegen muss man mal sehen, also ich hatte ja Kolstad schon auf 8 gesetzt. Ich sage mal, um den Platz 7 spielen in diesem Jahr in dieser Gruppe Kielce und Bukarest. Oder sagen wir es andersrum, den Platz 6 und das Weiterkommen.
Oh, das ist aber auch eine Aussage. Also, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wer landet auf den Plätzen 7 und 8? Und das hast du ja im Prinzip schon beantwortet. Ich gehe da mit Kielce auf Platz 6 und glaube, dass Bukarest 7. wird. Jetzt muss ich von dir noch wissen, wer landet auf 1 und 2?
Da müsst ihr jetzt überrascht sein. Auf 1 landet Aalborg, auf 2 landet Westbrem.
Da bin ich überrascht. Aber du wirst deine Gründe dafür haben, warum du hier ganz wilde Prognosen ablieferst. Wir machen eine ganz, ganz kurze Pause und dann sprechen wir natürlich genauso ausführlich über Gruppe B. Kurz durchgeatmet und weiter geht's in der Gruppe B der Königsklasse bei den Männern und wir sehen, wir haben einen Verein mit dabei, der in Polen, wir haben ja eben schon gesagt, die Vormachtstellung übernommen hat. Nach vielen, vielen Jahren als Dauer-Vizemeister sind sie in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils polnischer Meister geworden, Orlen Wisła Płock. Und sie haben mal wieder mächtig eingekauft. Sie haben ein tolles Team zusammen und sie haben vor allem ein sehr ausgewogenes Team zusammen. Natürlich gibt es da jetzt ein paar Superstars, die herausstechen. Das ist ja gar keine Frage. Zum Beispiel Melvin Richardson, der mit dabei ist. Im vergangenen Sommer kam bereits ein Miha Sarabets mit vielen, vielen Jahren Erfahrung in der Champions League. Torben Bergerud ist mit dabei und das ist ein Team, das darf man nicht unterschätzen, weil die eben als Mannschaft funktionieren. Und ich kann mir vorstellen, dass die einige positiv überraschen werden.
Man muss ja sehen, in der letzten Saison haben sie schon gute Leistungen gebracht. Und ich glaube auch Javier Sabaté, dem wird ja die Zeit gegeben. Der hat ja auch einige Jahre, wo es mal nicht so gut lief, aber im Gegensatz zu anderen Clubs lässt man die auch arbeiten. Und natürlich, ich sag mal, ein Königstransfer wie Melvin Richardson, ehemaliger MVP beim Champions League Final Four, dreifacher Champions League Sieger, mit der Erfahrung von vielen Jahren in Montpellier und Barcelona, das ist natürlich eine Garantie fast schon dafür, dass du wirklich da auch oben mitspielen kannst, mitspielen wirst. Du hast dann den Torwartwechsel von Viktor Hallgrímsson, der nach Barcelona gegangen ist, zu Torbjörn Bergerit, der aus Kolstadt kam. Du hast Zoran Ilić dort, der auch vom Hamburger SV dann kam. Du hast einen, der war überragend, als er in Plotzk war und kam dann irgendwie in Westbrem nicht mehr so zur Geltung. Das war Sergej Kozorotow, der Russe, der ist jetzt wieder zurück. Und damit hast du neben dem bestehenden Team, was du ja letztes Jahr schon hattest, die die Chance fast hatten, ins Viertelfinale zu kommen, es da nicht geschafft haben gegen Nantes, hast du wirklich eine Mannschaft, denen man einiges zutrauen kann in dieser Gruppe B. Und ich nehme eine Sache schon vorweg, Orlen Wisla Plotzk wird keine Probleme haben, in die K.O.-Phase einzuziehen, weil wir haben am Ende wirklich zwei Mannschaften, da bin ich sowas von überzeugt, dass wir die nicht in der K.O.-Phase sehen.
Ja, eine, die habe ich gesehen, auch in Straßburg. Lass uns mal direkt über RK Zagreb sprechen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, also das war hanebüchen, was ich da gesehen habe. Also das hat eigentlich in der Champions League nicht zu suchen. Jetzt haben sie natürlich mit Matej Mandic ihren absoluten Star-Torhüter an den SC Magdeburg verloren. Das ist ein Einschnitt für diese Mannschaft. Der hat in der vergangenen Spielzeit herausragend gut gehalten. Aber sonst ist da eigentlich fast gar nichts.
Nein, also die Sache ist, Mandic war in der vergangenen Saison derjenige, der ihnen die Punkte in den entscheidenden Partien gerettet hatte, ganz klar. Sie haben dann eben mit Klarica oder mit Klavas haben sie gute Leute, aber Klarica geht nach Kiel zur nächsten Saison. So, sie haben dann eben jetzt eine Ikone des kroatischen Handballs zurückgeholt mit Igor Karacic aus Kiel. Der ist natürlich jemand, der dort sehr viel Erfahrung mit reinbringt und auch ein Fanliebling ist und so weiter. Aber um mit dem deutschen Sprichwort zu bleiben, ein Karacic macht auch noch keinen Sommer. Und da muss man eben einfach sehen, meiner Meinung nach fehlt da die Substanz. Sie machen zu Hause ganz gute Partien, sind abwehrstark. Aber ich glaube nicht, dass sie auch den Hauch einer Chance hätten. Sie kämpfen gegen Eurofarm Pelister aus Bitola ganz klar um Platz 8. Einer wird Siebter, einer wird Achter.
Mal gucken, wie gut du dich auskennst. Ich habe jetzt mal hier nachgeguckt und sehe, es gab ja den ein oder anderen Trainerwechsel. Ich meine, das wissen wir ja alle, dass die gerne mal den Trainer wechseln. Sie hatten einen Trainer, der von 1990 bis 94 tatsächlich 4 Jahre am Stück dort Trainer gewesen ist. Nur ein Trainer in dieser Liste war länger dort, das ist Lino Cerva von 2004 bis 2009. Was denkst du ganz spontan, wie viele Trainer haben seit 1994 in Zagreb gearbeitet?
40, 35, 20 waren es mindestens.
Ja, du bist gar nicht so schlecht unterwegs. 28 sind es gewesen. Also das zeigt natürlich auf, dass da eine enorme Erwartungshaltung auch herrscht an eine Mannschaft, die das, glaube ich, nicht liefern kann. Badel Zagreb war natürlich früher eine herausragend gute Mannschaft, aber das waren noch ganz, ganz andere Zeiten und da können sie einfach nicht mehr mithalten. Wer da ein Talent ist, der ist dann auch relativ schnell wieder weg. Ich meine, sie sind natürlich der Dauermeister in Kroatien, aber trotzdem. Also eine Mannschaft mit unglaublich hohen Ansprüchen, die aber nicht der Realität entsprechen. Jetzt hast du gerade auch schon Eurofarm Pelister genannt. Die Mannschaft aus Bitola liegt mir natürlich aus speziellen Gründen sehr, sehr am Herzen. Die mag ich. Leider bin ich noch nie da gewesen, aber ich glaube, eine Reise wird sich auf jeden Fall mal lohnen. Und das ist ein Team, das auch ein, zwei bekannte Namen mit dabei hat, aber sie haben jetzt auch mit Raul Alonso ihren Trainer sehr, sehr kurzfristig verloren. Ich glaube, dass das schon ein Problem ist.
Ja, das denke ich schon. Also da ist es wirklich so, dass das ja auch recht kurzfristig war. Er hat die Mannschaft noch zusammengestellt und ist dann eben nach Leipzig gegangen. Und da ist es dann eben für den Nachfolger in dem Fall nicht so einfach, dort zu sehen, im Endeffekt, wie man es macht. Also der Nachfolger ist ein interessanter Spieler, Ruben Garabaya, Spanier, der auch schon Balkanerfahrung hat und auch so international ziemlich viel rumgetingelt ist. Das war der mit dem Zopf, auch so eine Abwehrkante von den Spaniern. Und sie haben einen Kader, der könnte in der European League mit ein bisschen Glück ins Viertelfinale kommen. Aber eben nicht in der Champions League. Da spielen immer noch ein paar aus der Bundesliga bekannte Leute. Ilija Abutovic, Neitz Zechte zum Beispiel. Dann haben sie wirklich hier einige Mazedonier, die natürlich bekannt sind wie Filip Kuzmanovski, Dejan Manaskov und den kräftigen Kreisläufer Sarko Peschewski. Bogdan Radivojevic war mal mit Flensburg in der Champions League erfolgreich gewesen. Aber sorry, ich finde es auch, es ist schön, wenn so eine Mannschaft dem Konzert der Großen mitspielt, aber die können gegen Zagreb gewinnen. Ich würde sogar fast sagen, sie sind besser als Zagreb, aber das reicht in dieser Gruppe nicht, um besser als Zagreb zu sein, um auch in die K.O.-Phase einzuziehen.
Ich habe ja nun mal Zagreb gesehen und ich bin mir ganz sicher, dass Palace da wahrscheinlich beide Spiele gegen Zagreb gewinnen wird. Also es war wirklich unterirdisch. Aber was definitiv nicht unterirdisch ist, ist natürlich der Kader des FC Barcelona. Es gibt immer wieder kleine Veränderungen in den letzten Jahren. Man merkt auch, dass sie finanziell nicht mehr die Möglichkeiten der Vergangenheit haben, aber nach wie vor sehr ausgewogen. Und trotzdem ist es ihnen gelungen, Ludovic Fabregas zurückzuholen und das ist natürlich ein Gamechanger.
Auf jeden Fall. Also man muss sich mal die Abgänge des FC Barcelona anschauen. Mit der Mannschaft der 7 Abgänge so ungefähr könntest du in der Champions League schon recht weit kommen. Gonzalo Pérez de Vargas geht nach Kiel, Melvin Richardson nach Plotzk, Aitor Arinho zu den Füchsen, Hampus Wanner nach Hoy, Thiagos Petrus nach West Brem. Dann haben wir so Spieler wie Paul Valera, ein sehr guter Nachwuchsmann, der ist nach Portugal gegangen. So, und dann hast du den Punkt, dass von denen, die gekommen sind, war lange Zeit Daniel Fernandes vom TVB Stuttgart der Top-Transfer, bis dann eben bekannt wurde. Ludovic Fabregas kommt dann eben auch zurück. Und als Nachfolger von Gonzalo Pérez de Vargas, Viktor Gisli Hallgrímsson aus Blotz, isländischer Torwart. Also die beiden, Fabregas und Hallgrímsson, sind absolute Top-Erweiterungen des Kaders. Aber die Abgänge sind natürlich auch so. Man muss sehen, Hampus Wanne und Aitor Arinho sind natürlich beide schon ältere Spieler. Da muss man sehen, wie sich Fernandes da entwickelt. Aber Barca hat natürlich einen Kader. Ich sag mal, Dicker Mem, sie haben Fabregas am Kreis, sie haben Timothy Gessern und jetzt Hallgrímsson im Tor neben Emil Nielsen. Also das ist schon super gespannt. Und ja, sie werden auch jedes Jahr immer bei meinen Vieren dabei sein, die es nach Köln schaffen.
Gucken wir nur mal kurz auf die Linksaußenposition. Du hast ja Daniel Fernandes schon genannt, der, wie ich finde, und das habe ich hier schon mehrfach bei Kreisab gesagt, eine tolle Entwicklung genommen hat in Stuttgart. Und er und Jan Barrufet, die sind eben die beiden Linksaußen. Beides junge Spanier, beides ganz andere Spielertypen. Barrufet kann auch auf der Halbposition decken. Also da haben sie gute Möglichkeiten, wenn sie dann sagen, ja gut, unser Mittelmann zum Beispiel, Dom Markus, der ja dann ein Jahr später nach Kiel kommen wird, dass der dann nur auf der Außenposition decken muss. Das gibt dann neue taktische Möglichkeiten. Und deswegen glaube ich, sind sie wieder sehr, sehr gut aufgestellt. Und jede Mannschaft, die Emil Nielsen hat, spielt in der Regel ja auch um Titel mit. Das sollten wir nicht vergessen. Wir gehen weiter zu einem nächsten
Ganz kurz einen Satz gerade noch zu Jan Barrufet. Ich hatte mit seinem Vater beim Turnier, also David Barrufet, ehemaliger Torwart von Barcelona, gesprochen. Und er sagt eben, dieses eine Jahr in Melsungen. Man hatte überlegt, wo soll er quasi ein Jahr sich mal entwickeln können. Und sie waren so froh, dass er das in Melsungen machen konnte. Und auch wie er das gemacht hat. Er ist als 20- oder 21-jähriger Torschützenkönig der European League geworden. Natürlich ausgerechnet beim Finalturnier war er verletzt. Aber ich bin da gespannt, er wird sich auch in der Champions League behaupten. Er wird sich auch in Barcelona durchsetzen.
Da bin ich absolut von überzeugt. Also ich finde, dass sie jetzt auf Jahre auf dieser Position sensationell aufgestellt sind. Gar keine Frage. Also brauchen wir nicht diskutieren. Vielleicht so gut wie ganz, ganz wenige andere Mannschaften im europäischen Handball. Paris Saint-Germain ist der nächste Verein, über den wir sprechen werden. Und ja, so viel hat sich eigentlich bei denen nicht getan oder doch, wie sieht's da eigentlich aus? Wie sollte man diese Mannschaft bewerten, die ja auch so hohe Ansprüche hat und die natürlich auch eine tolle Mannschaft stellt? Da müssen wir nicht drüber reden. Aber schwierig. Ich bin nicht überzeugt. Du?
Die Sache ist ja die, man holte damals Raúl González als Trainer, nachdem es er geschafft hatte, gegen Paris das Champions-League-Finale zu gewinnen, 2017 in Köln. So, dann war Raúl González lange Jahre in Paris. Er hatte eine All-Star-Team-Auswahl mit Karabatic, mit Mikkel Hansen, mit Sander Sargosen da. So, und es hat nicht funktioniert. Dann kamen andere Spieler, dann wurde der Etat reduziert. Dann war dies, dann war das. Und jetzt hat man dann irgendwann auch gesagt, okay, Raúl González verlässt den Verein. Und jetzt nimmt man Stefan Madsen im Duett mit Hendrik Mölger, der da als Spieler schon war. Und ich finde, Stefan Madsen, der hatte vor Mike Machulla sehr gute Arbeit in Aalborg geleistet. Er hat diese Mannschaft, er hatte natürlich auch ein paar Stars gehabt, aber er hat dieses Tempospiel da reingebracht, er hat die Mannschaft nach oben gebracht und hat sie ins Champions-League-Finale geführt. Also immerhin. Und wenn man jetzt sieht, also nennen wir mal diesen dänischen Einfluss und dann noch ein paar skandinavische Spieler wie Mikkel Löfqvist oder Sebastian Karlsson, der in Montpellier eine ganz tolle Saison gespielt hat, neu dazu. Und dann mit Karl Konan, auch aus Montpellier, den Abwehrchef der französischen Nationalmannschaft. Also ich sehe Paris Saint-Germain mit dem Kader ohne die großen Stars. Also es sind natürlich immer noch ein paar arrivierte Spieler da. Aber ich sehe diese Mannschaft stärker, wenn dieser dänische Touch da durchkommt, als in der vergangenen Saison.
Das glaube ich auch. Vielleicht auch, ja, weil sich so kleine Dinge geändert haben in dieser Mannschaft. So viele extrem große Veränderungen gab es eben nicht. Ich bleibe aber dabei, diese Mannschaft wird nicht die Champions League gewinnen. Das wird wahrscheinlich auch nicht GOG tun, die aber immer sehr, sehr viel Spaß machen. Sie sind wieder mit dabei in der Champions League. Sie haben viele junge Spieler, viele skandinavische Spieler, ausnahmslos skandinavische Spieler. Ich glaube, das trifft es dann besser. Und sie haben einen interessanten Akteur mit Olli Mittun. Ich habe witzigerweise im Sommer in Dänemark seine Schwester für Viborg spielen sehen. Das war auch ganz interessant. Oder Cousine, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ist aber auch egal.
Das ist seine Schwester, Jana. Jana, ja, ist seine Schwester.
Ja, tatsächlich. Also, seine Schwester habe ich spielen sehen und ich bin mir nicht ganz sicher. Sie haben ja immer diese jungen Talente, die man teilweise vorher nicht kennt. Auf wen sollen wir denn da gucken?
Ja, Olli Mittun war MVP der WM, führte die Faroe-Inseln zur ersten Medaille überhaupt. Also, das ist wirklich jemand, wo du sagst, das ist ein überragender Neuzugang, den sie da haben. Und es kommt jedes Jahr, guck dir an, da war Tobias Gröndahl, der jetzt bei den Füchsen spielt. Der kam, ich glaube, in Elverum hat er vorher gespielt. Nein, in Schweden, in Sävehof hat er gespielt. Und das ist wirklich eine Rakete vor dem Herrn. Und es kommt irgendwie jedes Jahr bei GOG einer oder zwei Spieler. Wenn man überlegt, was sie alles so verloren hatten. Matthias Gitzel, Simon Pitlick, Lukas Jürgensen und so weiter und so weiter. Ich glaube, die Liste, wenn man eine Mannschaft erstellen würde, die GOG in den letzten 5 Jahren verlassen hat, die könnte in der Champions League gut mitspielen, sage ich mal. Aber die produzieren eben jedes Jahr. Man muss ja auch sehen, sie sind der aktuelle und erstmalige Titelgewinner in der Youth Trophy, also nennen wir es mal Jugend Champions League, mit einer überragenden Mannschaft. Da kommen 3, 4, 5 Jungs, die in den nächsten Jahren dort in GOG auf jeden Fall Verantwortung übernehmen und mal schauen, wo es die dann hinträgt. Aber das ist so, das weiß GOG, ihre Aufgabe ist es, Talente zu produzieren, die dann allerdings woanders dann wirklich bei Top-Clubs auch spielen. Und deswegen, man kann es bei denen nie vorhersagen, wer das wird. Da sind so viele wirklich gute Spieler dabei, deren Namen uns momentan noch nichts sagen, wo wir aber mitten der Champions-League-Saison sagen, wuff, die sind aber wirklich gut. Deswegen lege ich mich da auch noch nicht auf einen fest, außer natürlich auf Olli Mittun.
Was sagst du denn zum SC Magdeburg? Titelverteidiger, mal eben wieder.
Ja, ich hatte sie im Finale gesehen, schon vorher. Die Sache ist, Magdeburg ist Magdeburg, das sagen alle. Man hat natürlich jetzt diesen Torwartwirbel. Sergej Hernández geht nach der Saison, Nikola Porter ist gesperrt, aber mit Mandic hat man einen Torwart, der wäre ja sonst nächstes Jahr gekommen. Er hat sogar noch ein Jahr mehr Eingewöhnungszeit und diese Sache wird Magdeburg dadurch auf jeden Fall lösen. Dann haben sie natürlich grob den Kader gehalten. Also ich sag mal, Damgaard ist jetzt weg und der Norweger ist neu. Jetzt muss ich selber nochmal der norwegische Außen, der Muscher ersetzt. Sebastian Barthold, genau der. Das ist ein sehr erfahrener Spieler. Und was Elvar Jonsson kann, der aus Melsungen kam, das wissen wir alle. Also von den Namen her ist der Magdeburger Kader sogar stärker als im Vorjahr. Und ich sage es mal so, sie haben natürlich immer eine große Belastung. Sie haben ja fast nur Nationalspieler, die bei WM oder EM dann spielen. Sie spielen Bundesliga-Pokal und Champions League. Aber ich sage mal, mit den Erfahrungen, erstens, sie haben sich den Respekt der Konkurrenz wirklich erarbeitet in den letzten 4 Jahren. Und mit der Erfahrung, die sie gesammelt haben, sind sie ein Kandidat für Köln. Es dürfte eben spannend werden. Wenn alles normal laufen würde, sehe ich Magdeburg sogar an der Spitze dieser Gruppe. Und dahinter kämpfen, naja, mit leichten Vorteilen für Barcelona und Paris, eher Barcelona um den 2. Platz. Und deswegen, also ich glaube, Magdeburg wird da eine gute Rolle spielen. Wenn du dann das Viertelfinale direkt erreichst, hast du 2 Wochen Pause, wo du regenerieren kannst und hast das entscheidende Heimspiel im Viertelfinale zu Hause. Sie haben letztes Jahr auswärts in Westbrem gewonnen. Aber ich sage mal, diese Gruppe, wie sie jetzt ist in der Konstellation, ist für Magdeburg einfacher als in der Vorsaison.
Jetzt kommen wir noch abschließend zu einem Verein, den ich hochinteressant finde, und zwar Pick Saget. Sie haben Jim Gottfriedsson verpflichtet, das ist ja nicht irgendein Spieler. Sie haben bereits im Kader Akteure wie Magnus Röth oder wie Bence Banhindi, einer meiner absoluten Favoriten, auf links außen mit Sebastian Frimmel, einen auch, wie ich finde, super Spieler. Sehr ausgeglichener Kader auch. Mit einem skandinavischen Trainer, mit Jonas Schellmann, einem Co-Trainer auch aus Schweden, genau wie Michael Appelgren, der dort auch einige Jahre gespielt hat. Ich glaube, das kann was werden. Das sind nicht die absoluten Megastars, die in dieser Mannschaft spielen, aber das sind alles sehr, sehr gute Handballer.
Schau dir einfach das letzte Spiel von Pick Saget in der letzten Champions-League-Saison an. Sie waren die erste Mannschaft seit über 20 Jahren, die in einem K.O.-Spiel in Barcelona gewonnen haben. 30-29. Es war eben das Problem, dass sie eine Woche vorher mit 24-27 das Heimspiel verloren hatten. Also Barca stand kurz davor, Köln zu verpassen, weil Saget in Barcelona gewinnt. Sie waren sogar mit 2 Toren kurze Zeit vorher mal weg. Deswegen, also diese Mannschaft, die da aufgebaut wurde, sie haben Top-Spieler, sie haben im Tor mit Mikler und Thulin wirklich 2 super erfahrene Leute. Benze Benidi, einer der besten Kreisläufer. Und jetzt eben Jim Gottfriedsson noch dabei. Und der Rest des Kaders ist quasi geblieben. Also es gab da keine großen weiteren Wechsel. Und deswegen, vielleicht muss ich das nochmal so ein bisschen revidieren, was ich eben gesagt habe. Vielleicht ist es dann doch eher der Kampf zwischen Barcelona und Pick Saget um Platz 2 in dieser Gruppe hinter Magdeburg. Da gebe ich dir vollkommen recht. Sie war noch nie in Köln. Das ist das Problem von Pick Saget.
Ja, irgendwann ist immer das erste Mal. Du hast dich ja auch schon festgelegt, Zagreb und Bitola landen auf den Plätzen 7 und 8, beziehungsweise eher Zagreb dann 8. und die Mazedonier auf Platz 7. Und Magdeburg, hast du dich ja auch festgelegt, landet auf Platz 1 in dieser Gruppe. Da muss man natürlich mal gucken. Momentan sind da auch alle Spieler fit. Ja, es fehlt Nikola Portner, aber Matej Manic kennt ja die Champions League. Die Bundesliga muss er sich noch reinfinden. Da kennt er nicht die Schützen und die Wurfbilder, aber in der Champions League kennt er die. Und das ist, glaube ich, dann noch ein sehr, sehr großer Vorteil, zumindest international. Dann die abschließende Frage, wie immer, wenn wir auf die Champions League schauen, wer kommt nach Köln, wer wird der absolute Superstar in dieser Saison und wer wird der junge Spieler, der uns völlig begeistert?
Okay, der absolute Superstar, da wage ich mal einen ganz, ganz großen Außenseiter-Tipp, wird Matthias Gitzel sein. Der wird auch diese Saison wieder das Ganze da dominieren. Nach Köln fahren 2 deutsche Mannschaften. Ich drücke, ehrlich gesagt, Westbrem wirklich mal die Daumen, dass sie es nochmal schaffen. Allein, dass Xavi Pascal ruhiger schlafen kann da am Plattensee. Und die vierte Mannschaft, das ist wirklich sehr schwer, wird entweder Barcelona, Aalborg oder Sporting Lissabon werden.
Naja, vorhin hast du gesagt, Barcelona kommt für dich immer nach Köln. Also müssen die es ja werden.
Ja, dann sagen wir es mal, dann kommt Barcelona auch nach Köln. Aber nach einem ganz knappen Viertelfinale gegen Sporting Lissabon.
Hattest du jetzt den jungen Spieler genannt, auf den wir achten sollten?
Der junge Spieler, ja, ich sage es mal ganz ehrlich. Die Frage ist, gilt Juri Knorner als junger Spieler? Weil ich glaube, der wird da richtig durchstarten in Aalborg.
Dann halte ich dagegen und nenne Dani Fernandes. Einfach, weil ich ein riesiger Fan von ihm bin. Und das ist ja seine erste Saison in der Champions League. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie er sich da präsentieren wird. Er folgt ja da nicht auf irgendwelche Spieler. Da waren ja immer Top-Akteure auf Linksaußen beim FC Barcelona. Und ich glaube, dass er für das Spiel von Barcelona vielleicht sogar noch ein bisschen wertvoller sein kann als Ian Barofet. Wir machen die nächste und letzte Pause heute und sprechen dann gleich noch kurz über die Königsklasse bei den Frauen. Weiter geht's nach dieser ganz, ganz kurzen Pause mit dem letzten Teil der großen Champions League Vorschau und wir schauen nicht so ganz exklusiv beziehungsweise ausführlich auf die Königsklasse bei den Frauen, wollen das aber trotzdem tun und wir hätten gerne auf 2 deutsche Mannschaften geschaut. Ihr alle habt mitbekommen, was bei der HB Ludwigsburg so los ist und es wird da demnächst hoffentlich dann ein Interview geben mit Christoph Wendt, dem Geschäftsführer der Handball-Bundesliga Frauen. Der weiß einfach mehr, auch wenn Björn Parzen in der Regel alles weiß, aber da weiß, glaube ich, Christoph Wendt ein bisschen mehr als Björn das tut und es ist natürlich gar keine Frage, sehr schade, dass es eben nicht 2 deutsche Vertreter gibt, denn in den vergangenen Jahren gab es immer nur einen und das wäre einfach toll gewesen, viele deutsche Nationalspielerinnen in der Champions League zu sehen und ihr wisst, wo die teilweise gelandet sind, nämlich bei Mittelfeldvereinen in der Bundesliga, eine sehr traurige Entwicklung, aber da werden wir im Laufe der Saison hoffentlich schon relativ zeitnah mal ein wenig in die Tiefe gehen. Wir schauen auf die beiden Gruppen in der Gruppe A mit dabei, neben Borussia Dortmund, Storhamar aus Norwegen, Metz aus Frankreich, Gier aus Ungarn, der Titelverteidiger, das Team Esbjerg, Gloria Bistrița aus Rumänien, Buducnost aus Montenegro und Debrecen aus Ungarn. Wir schauen logischerweise jetzt ein bisschen exklusiver auf den BVB. Ja, ich weiß nicht so recht. Ich habe sie ja in der Vorbereitung in Dänemark in 3 Testspielen gesehen. Dann habe ich sie noch beim Nelkencup in Blomberg gesehen. Ich weiß nicht, ob das so CL-tauglich ist, wie sich das alle aktuell wünschen. Was glaubst du denn?
Ja, ich habe mit Alina Greil-Seels und auch mit Lois Abbing über genau das Thema gesprochen. Sie freuen sich total, dass sie in der Champions League dabei sind. Lois Abbing hatte damals, als im Februar kam, die leise Hoffnung, irgendwann in ihrem Leben nochmal Champions League zu spielen. Und das ist ja Realität geworden. Muss sehen, Borussia Dortmund war 4. der HBF letzte Saison. Thüringer HC bekam das Angebot, als European League-Sieger Champions League zu spielen. Hat aus finanziellen Gründen abgelehnt, weil sie eben gesagt haben, der Kader ist bei uns nicht breit genug. Wir müssen den Kader quasi verdoppeln, um Bundesliga und 14 Gruppenspiele dann zu spielen. Ja, also ich glaube, von den Namen her mit einer Lois Abbing, mit einer Alina Greil-Seels und natürlich auch mittlerweile Dana Bleckmann hat eine gute Entwicklung gemacht. Guru Nestaka kam aus Ludwigsburg. Da sind einige Spielerinnen dabei, auch Kelly Vollebrecht, die in der Champions League mithalten können. Aber es ist in dieser Gruppe alles andere als einfach, dann wirklich zu sehen, wir sind konkurrenzfähig. Auch gegen die Mannschaften 1 bis 3 sehe ich das nicht. Aber die Mannschaften 4 bis 7. Also ich sage, mit ein bisschen Glück und ohne Verletzte kann Dortmund es auf Platz 6 schaffen und damit in die Playoffs einziehen. Und das wäre angesichts der Situation und dem Kader und allem, wäre das sehr gut. Eine Ludwigsburger Mannschaft hätte ich da auf jeden Fall gesehen, wenn sie dann noch existieren würde. Aber gibt's eben nicht. Und deswegen, also der Vorteil könnte sein, Henk Kroner ist ein erfahrener Trainer. Der kann da eben auch, denke ich mal, seine Erfahrung mit einbringen lassen. Lois Abbing kennt und Alina dann auch, die in den letzten Jahren in Bukarest und Metz gespielt hat. Die kennen eben beide auch viele der Gegner aus der Champions League. Die können da ein bisschen unterstützen, was den doch recht jungen Kader dann betrifft. Und ja, man muss dann eben sehen, Teslida ist nicht mehr dabei. Aber ich habe da bestes Vertrauen in Sarah Wachter, die da die Nummer 1 jetzt, denke ich mal, klar haben wird, dass es reichen kann. Aber es ist alles kein Selbstläufer. Und du startest die Saison direkt zu Hause gegen Győr und kannst sagen, das war schon mal hinter uns gebracht. Und es ist auch schön für die Fans. Ja, also ich drücke Borussia Dortmund auf jeden Fall die Daumen, dass sie unter die ersten 6 kommen.
Ja, und danach müssen sie nach Metz. Also da wird es jetzt, glaube ich, wenig zu holen geben in diesen ersten beiden Spielen. Und dann ist ja dann noch das Team Esbjerg mit dabei, auch wenn die zum Saisonauftakt in der eigenen Liga sehr überraschend gegen einen Außenseiter nur unentschieden gespielt haben. Alle anderen Mannschaften in dieser Gruppe sind durchaus in sportlicher Reichweite. Aber es sind halt keine Gegner mit dabei, wo du sagst, die schlägst du auf jeden Fall. Du hast natürlich jetzt gesagt, sie sind Bundesliga Vierter geworden. Sie hatten aber auch die Hauptrunde auf Platz 2 abgeschlossen. Und dann einige verletzte Schlüsselspielerinnen auch tatsächlich hinten raus in den Playoffs. Sie haben keine Kreisläuferin mit Champions-League-Erfahrung, die im Innenblock decken kann. Sie haben Kaya Kamp aus Esbjerg verpflichtet, sicherlich ein sehr, sehr guter Deal für den BVB, aber die kann eben nur auf der Halbposition decken. Lisa Antl hat noch nie in der Champions-League gespielt, Emma Olsson hat noch nie in der Champions-League gespielt. Gerade auf dieser Position ist das eminent wichtig und Olsson ist jetzt einige Monate mit einer Kreuzbandverletzung ausgefallen und da kann ich mir schon vorstellen, dass es ein bisschen schwierig wird, auch auf Linksaußen nach dem erneuten leider Kreuzbandriss von Lena Haus her gehen sie damit sehr, sehr wenig Erfahrung in diese Saison und das wird auch etwas schwierig. Ich möchte nicht zu pessimistisch sein. Sie haben Mannschaften in dieser Gruppe, die sie schlagen können. Und sehr, sehr interessant ist auch der Spielplan. Sie spielen bereits sehr früh in der Saison hintereinander zu Hause gegen Debrecen, Storhamar und Buducnost. Das ist ein bisschen tricky, Björn, weil das sind eigentlich 3 Heimspiele, die du gewinnen musst und du hast dann nicht viel Zeit, auf Touren zu kommen. Du musst eigentlich direkt liefern.
Ja, also genau die Mannschaften, also Buducnost hat ja auch nur noch einen großen Namen. Da ist ja auch nicht mehr viel dahinter. Die sind auch finanziell eben etwas problematisch natürlich besetzt. Debrecen, die sind auch so ein Team, die wandeln zwischen European League und Champions League, je nachdem, ob Ungarn eben einen weiteren Platz bekommt oder nicht. Im Endeffekt vergleichbar mit Dortmund. Das heißt also, die wandeln auch dazwischen, kriegt Deutschland einen 2. Platz, ist Dortmund eigentlich auch der einzige Bewerber, weil sonst wollte es niemand machen. Ja, Gloria Bistritzer, die haben eine komplette Multikulti-Gruppe da mit, ich glaube, 10 Nationen drin, die ich eigentlich gar nicht so schlecht einschätze. Man muss ja sehen, sie haben Carlos Viva, den ehemaligen spanischen Nationaltrainer, als Coach und sie haben in der eigenen Liga Rapid Bukarest hinter sich gelassen, weil sonst wären sie nicht dabei. Da denke ich schon, dass sie eine gewisse Qualität haben. Also gehen wir davon aus, wie gesagt, es ist ja immer so, zwei Mannschaften qualifizieren sich nicht. Für mich eigentlich gesetzt für den achten Platz ist Budućnost. Und dann geht es eben zwischen, ich sag mal, Debrecen, Dortmund und möglicherweise auch Storhammer darum, sich da zu qualifizieren. Wobei Storhammer hat natürlich die Champions-League-Erfahrung gesammelt. Die ersten drei sind weg. Da entscheidet sich nur zwischen Metz, Győr und Esbjerg, wer sich direkt fürs Viertelfinale qualifiziert. Das sind ja drei Mannschaften, die auch im Juni beim Champions League Final Four dabei waren. Und das andere ist wirklich recht offen. Da musst du eben sehen, wie du deine Heimspiele dann auch gestaltest. Weil gerade auswärts in Bistrica, auswärts in Debrecen ist natürlich nicht einfach. Du musst also diese Heimspiele eigentlich gewinnen. Ich sag mal, der Optimalfall wäre Platz 4 für Dortmund. Da sehe ich aber eher andere. Aber deswegen, wenn man sieht, dass Budućnost eigentlich vom Kader auch nicht mehr, die sind so ein bisschen wie Dynamo Zagreb bei den Männern. Dynamo Zagreb, RK Zagreb. Also ich habe die Hoffnung, dass zwischen Budućnost und Dortmund noch eine weitere Mannschaft steht, wodurch sich dann der BVB auch qualifizieren würde für die Playoffs.
Ich schätze Storhammer nicht so unendlich gut ein, bin ich ganz ehrlich. Und ja, bei Bistrica hast du recht, die sind nicht schlecht. Das wäre aktuell mein Tipp für den vierten Platz. Das wäre natürlich für so eine Mannschaft ein sehr, sehr großer Erfolg. Debrecen glaube ich auch, dass die sich auf einem Level mit Borussia Dortmund bewegen. Es wird sehr, sehr eng, was die Playoffs angeht. Wenn alles gut läuft und diese Mannschaft funktioniert, dann denke ich, dann können sie auch auf Platz 5 ins Ziel kommen. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, sollten wir bedenken, du hast gesagt, Henk Rune hat sehr viel Erfahrung, auf jeden Fall, ich mag ihn auch sehr, aber er hat auch noch nie eine Mannschaft in der Champions League trainiert. Er war viele Jahre Nationaltrainer und hat den BVB in der Vergangenheit in der European League trainiert. Und jetzt schon die Belastung dann auch entsprechend in der Champions League zu steuern, das ist auch für ihn eine neue Erfahrung. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie er damit zurechtkommt. Metz habe ich in der Vorbereitung gesehen. Sehr, sehr gute Mannschaft. Esbjerg habe ich in der Vorbereitung gesehen. Ich habe gerade gesagt, die sind ein bisschen schwer reingekommen, aber die haben natürlich Qualität und Nora Mörk wird nach ihrer Schwangerschaft ja auch wieder mit dabei sein, beziehungsweise ist das schon. Und Gör, Wahnsinnsmannschaft, die ohne Hausherr vielleicht aktuell die beste Halbrechte der Welt hat, ihren Vertrag erstmal bis 2030 verlängert. Du musst dich natürlich jetzt festlegen, wie immer.
Also für mich sind Metz, Gör und Esbjerg auch definitiv drei Teams, die beim Final Four wieder auflaufen können. Ich sage mal, aufgrund der Konstanz, wenn sie so weitermachen wie in der letzten Saison, wird Metz Gruppensieger und Gör wird Zweiter. Das heißt, wir hätten einen ähnlichen Einlauf dann wie in der letzten Saison. Also ich sehe es so, nageln wir uns fest, Metz Erster, Gör Zweiter, Esbjerg Dritter, dann Bistrica auf Platz 4, Dortmund auf Platz 5, Storhammer auf Platz 6.
Das würde Borussia Dortmund sofort kaufen. Da bin ich sicher. Dortmund also auf Platz 5.
Ich bin aber nicht käuflich.
Ja, nein, auf gar keinen Fall. Wenn ich dir jetzt das Dreifache biete, ja, im Vergleich zu dem, was du bei Kreisab bekommst, dann würdest du sofort in einen anderen Podcast abwandern.
3x0 ist 0, habe ich in Mathe mal gelernt.
Ja, das ist natürlich richtig. Das ist natürlich richtig. Aber ich denke, Gior landet tatsächlich auf Platz 1. Metz hat sehr viele Veränderungen im Kader, hat natürlich nochmal ordentlich zugeschlagen jetzt auf dem Restetransfermarkt bei der HB Ludwigsburg mit Xenia Smietz und ich dürfte sie bewundern. Das muss ich wirklich so sagen, was ihre Abwehrarbeit angeht, weil ich bei ein paar Testspielen in Dänemark direkt hinter dem Tor gesessen habe. Das ist absolut Weltklasse, wirklich phänomenal, wie die in der Abwehr agiert, sensationell. Und sie haben auch noch Johanna Bunzen, die schwedische Torhüterin, verpflichtet. Und das hat ihnen noch gefehlt, ein bisschen mehr Qualität zwischen den Pfosten. Deswegen glaube ich, Emmanuel Mayonat wird da wieder eine sehr, sehr gute Truppe auf die Beine stellen, auch im Laufe der Saison, die sich dann auch entsprechend entwickeln kann und auch muss. Das ist ja ganz logisch. Dann wandern wir nochmal in die Gruppe B und da sind mit dabei Solar HK aus Norwegen, nachgerückt für Ludwigsburg, Odense aus Dänemark, Cezeme aus Bukarest, Brest aus Frankreich, dann haben wir den FTC aus Ungarn, Podravka, Vegeta aus Kroatien, Krim aus Slowenien und IKAST aus Dänemark. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Odense habe ich in der Vorbereitung gesehen. Ich habe Podravka gesehen und IKAST. Wie schätzt du diese Gruppe ein?
Ja, diese Gruppe ist im Endeffekt im Vergleich zu der anderen Gruppe in der Breite besser besetzt. Also da fällt keiner nach unten ab oder geht so nach oben raus. Wie gesagt, Metz und Gör sind für mich die zwei stärksten Mannschaften eigentlich der gesamten Champions League. Die spielen in einer Gruppe. Odense war natürlich überraschend. Odense zieht ins Champions League-Finale ein. Odense wird dänischer Meister. Les Espiak dahinter, hat jetzt mit Jakob Westergaard einen Trainer, der sich auch auskennt, der zweimal schon die Champions League gewonnen hat. Du hast eben so eine Wundertüte mit CSM. Also da ist es ähnlich wie in West Brem. Unendlich großer Etat, unendlich großer Druck, unendlich große Erwartungen und es passiert dann irgendwie nichts. Sie waren 2016, waren sie erstmals in Budapest dabei, gewinnen direkt die Trophäe, 17, 18 nochmal dabei und seit 2018 nicht mal mehr für Budapest qualifiziert. Obwohl die unterschiedlichen Sponsoring-Varianten, die es in Rumänien gibt, aus Stadt, Land, Firmen und externen Quellen, natürlich dafür sorgen, dass da wirklich viel Geld in der Liga ist und speziell bei CSM. Ja, ich weiß nicht. Also eigentlich müssen die jedes Jahr dahin kommen. Adi Vasile ist da ja im Amt, hat wieder einen Top-Kader. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, wie bei West Brem, auch die werden das Ende der Saison bei ihrem Final Four-Turnier vielleicht nicht sehen. Ich weiß nicht ganz genau, wie da auch immer die Situation ist. Sie haben natürlich eine starke Liga. Also meiner Meinung nach, die rumänische Liga ist neben Dänemark und Ungarn die stärkste Liga. Das heißt, sie sind da gefordert, aber irgendwie, sie sind immer so schwankend. Sie sind mal überragend, aber wenn es darauf ankommt, passiert da nicht viel. Ja, muss man eben mal sehen. Gleiches letzte Saison FDC mit Emily Vogel, ehemals Bölk. Muss man eben auch sehen, wie sie das wegstecken. Sie standen eigentlich schon kurz vor Budapest, was ja sowieso der Fall ist. Und dann scheitern sie an Odense dann. Und da musst du einfach sehen. Die haben jetzt mit Jesper Jensen einen Top-Trainer. Andrea Lekic ist natürlich weg, eine ihrer Führungsspielerinnen. Dafür kamen ein paar neue dazu. Aber ich setze da wirklich auch auf die Erfahrung des ehemaligen dänischen und Esbjerg-Trainers Jesper Jensen. Ich glaube, das war ein cleverer Schachzug, ihn als Nachfolger von Allen Heine dann zu verpflichten. Der Kader liest sich immer noch wie ein Who's Who. Bei FDC gleiches gilt natürlich auch für den von CSM. Und es wird spannend sein, ob sich Odense jetzt unter Druck sieht. Da ist natürlich jetzt mit Viola Leuchter auch noch kurzfristig eine deutsche Nationalspielerin untergekommen, weil sie eben letztes Jahr im Champions-League-Finale waren. Sie sind in Dänemark der Gejagte als Meister. Und ja, also die drei Mannschaften, Odense, CSM und FDC, sehe ich in der Gruppe dann oben. Aber der Rest ist absolut ausgeglichen. Da ist eben nicht dieser Leistungsabfall wie bei Budućnost und vielleicht bei der Debrecen. Deswegen, also Krim hat noch mal ein, zwei jüngere Spielerinnen verpflichtet. Da sind natürlich ein paar weggegangen. Aber trotzdem, sie haben eben auch einen jungen slowenischen Trainer jetzt. Nicht mehr Ambrosch Martin, der die Mannschaft ja zuletzt betreut hatte. Da ist auch so ein bisschen Umbruch dann. Trotzdem sehe ich, dass sie auch grundsätzlich eine Chance haben, sich da auch für die Playoffs zu qualifizieren. Podravka war letztes Jahr die Überraschungsmannschaft, die da sehr gut mitgehalten hat, trotz begrenzter Mittel. Da waren eben hier speziell Anna Pancher und Katharina Pancher, die beiden Österreicherinnen, waren da sehr stark. Ist also eine sehr gemischte Gruppe, wo es schwerfällt zu sagen, wer sich nicht für die Playoffs qualifiziert.
Dann muss ich mich wohl festlegen, ja? Also, ich denke, dass Sola es sehr, sehr schwer haben wird, in die Playoffs zu kommen, das halte ich für nahezu ausgeschlossen, dass sie das schaffen werden. Und ich bin mir auch nicht sicher bei den anderen beiden Mannschaften, entweder Krim oder Podravka. Ich habe jetzt Podravka auch in der Vorbereitung gesehen, fand sie überhaupt nicht gut. Und ich habe auch mir den rumänischen Supercup angesehen. Da hat Cezemeia den Titel gewonnen, bisschen glücklich auch im Finale gegen Bystrica nach Verlängerung. Und ich muss ehrlich zugeben, das ist nicht das, was ich von solchen Spielern in diesem Kader erwarte. Da erwarte ich mehr. Mein Tipp ist, Odense fegt durch diese Gruppe. Ich habe diese Mannschaft ja auch in der Vorbereitung beobachten dürfen. Die sind so ausgeglichen. Die haben so viele gute Spielerinnen. Die haben eine unfassbare Breite. Und sie haben eigentlich keine schwache Position. Vielleicht Rückraum rechts, weil Viola Leuchter da mehr oder weniger allein auf weiter Flur ist, weil Luise Burgert schwanger ist. Eine fantastisch zusammengestellte Mannschaft. Natürlich jetzt auch mit dem Sponsor Red Bull, mit anderen finanziellen Möglichkeiten als in der Vergangenheit. Dahinter, glaube ich, wird FTC landen. Denn ich denke, da bin ich komplett deiner Meinung, Jesper Jensen, fantastischer Trainer, der wird die ein bisschen auf links drehen und dann glaube ich, Brest und Cezeme, die werden Platz 3 und 4 unter sich ausspielen und ja, dann glaube ich, Ikast auf Platz 5 und dahinter habe ich ja schon gesagt, wie ich das einschätze. Auch hier, Björn, natürlich, wer kommt nach Budapest, in diesem Fall nicht nach Köln, aber nach Budapest? Wer wird die herausragende Spielerin dieser Saison und welche junge Spielerin sollte man beobachten?
Also auch wenn es langweilig sein sollte, ich sehe genau dieselben vier Mannschaften in Budapest, die dieses Jahr in Budapest waren. Győr, Metz, Esbjerg und Odense. vielleicht sogar in derselben Konstellation mit dem Finale Gehör gegen Odense. Das weiß man eben nicht. Die überragende Spielerin wird auch weiterhin, das ist ja wie bei den Männern ähnlich, mit Henny Reistad sein von Esbjerg, die ja, was wir auch nach Budapest besprochen hatten, einen neuen Torrekord in der Champions League aufgestellt hatte letzte Saison. Und vielleicht überbietet sie ja dieses Mal auch noch. Ich sage mal, eine junge Spielerin, ich finde immer das, was Metz herausbringt an jungen Spielerinnen, ob das jetzt Granier ist, gilt die noch als junge Spielerin? Ja, oder?
So einigermaßen, aber mittlerweile natürlich auch etabliert.
Einigermaßen, ja. Also ich setze bei den jungen Spielerinnen auf irgendeine der jungen Französinnen aus Metz.
Das mache ich auch. Ich benenne sie aber mal konkret. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Bechadel Ngombolé. Die habe ich jetzt auch gesehen, 21 Jahre alt, hat 3 Jahre schon bei Krim in der Champions League gespielt, also hat schon ein bisschen was an Erfahrung sammeln können, 1,90 groß, sehr schlaksig, extrem lange Arme und wenn die mal so richtig ins Rollen kommt, ich glaube, das kann eine fantastische Spielerin werden. Dann gucken wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich möchte darauf verweisen, dass ihr dieses Format sehr gerne unterstützen könnt, wenn ihr wollt. Schaut vorbei auf patreon.com/kreisab und auch auf PayPal könnt ihr dieses Format unterstützen. In den Shownotes findet ihr da eine Information. Mir hatte da auch ein Hörer geschickt, nee, das stimmt irgendwie nicht mit dem Link. Das wird nicht überall angezeigt. Da muss ich nochmal gucken, ob ich da ein bisschen was anpassen muss. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne bei Instagram unter kreisab eine private Nachricht schicken. Dann bekommt ihr die entsprechenden Zahlungsinformationen zugeschickt. Und da sind wir dann auch schon beim Thema Social Media. Folgt uns dort sehr gerne. Es gibt das Ganze auch als Videovariante, wenn auch nur mit dem Logo als Bild bei YouTube. Wer lieber so auf diesem Weg kreisab hört bzw. schaut, der kann das sehr, sehr gerne tun. Folgt uns auch bei Facebook und auch bei Twitter. Und ich wünsche euch eine tolle internationale Handballsaison 2025, 2026 und seid sicher, in der kommenden Woche hören wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.